Ja, Gnade sei mit euch von dem, der da ist und der da war und der ganz sicher auch einmal kommen wird. Liebe Brüder und Schwestern hier in der landeskirchlichen Gemeinschaft, ich grüße Sie ganz herzlich zu Beginn meiner Predigt und ich freue mich wirklich, ja, es ist ja eigentlich eine Aushilfe, worum mich Johannes Lehner gebeten hat, für diesen Urlaubsmonat für den August. Und trotzdem sehe ich das nicht irgendwie als einen Lückenfüller, sondern ich sehe es sogar als eine große Ehre, dass ich hier einmal in Hofen predigen darf. Und ich möchte gleich beginnen und einsteigen mit einer Frage an Sie, die Sie nicht laut beantworten müssen, aber wo Sie vielleicht einmal drüber nachdenken können. Können Sie sich eigentlich noch an das allererste Mal erinnern? Das erste Mal, wo Sie bei einem Gottesdienst oder bei einer Gemeinschaftsstunde oder bei einer Gebetsstunde dabei gewesen sind? Das erste Mal. Ich denke, bei manchen liegt das schon viele Jahrzehnte hinter einem. Bei einigen vielleicht erst ein paar Jahre. Vielleicht ist es bei einigen von Ihnen, sind noch die Erinnerungen ganz gut und beim anderen nur noch ganz blass. So unterschiedlich wie wir nämlich alle sind, so unterschiedlich Gott unsere Lebenswege gestaltet, so unterschiedlich sind ja auch die Wege, die wir im Glauben gehen. Meine erste Erinnerung an einen Gottesdienst, das ist der Besuch eines Kindergottesdienstes. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, es muss aber schon vor über 30 Jahren gewesen sein. Gar nicht weit weg von hier in Berching, wo ich aufgewachsen bin, damals in der evangelischen Erlöserkirche. Ganz blass, ganz schwach sind die Erinnerungen daran. Aber ich kann mich noch erinnern, wie wir Lieder gesungen haben. Wir haben Geschichten aus der Kinderbibel gelesen. Damals gab es diese Kinderbibel mit den Bildern von Caisse d'Écor. Vielleicht kennen einige von Ihnen. Und diese Bilder sind mir immer noch in ganz guter Erinnerung. Wir haben gebetet und wir haben die biblischen Geschichten, die wir gehört haben, malen dürfen. Ganz schwache Erinnerungen, aber das ist hängen geblieben und hat etwas ausgelöst, was mich mein Leben lang immer und immer begleitet hat, nämlich die Geschichten, die Szenen, die Bilder aus der Bibel. Auch aus dem Alten Testament, woraus ich heute den Predigttext genommen habe. Und ich frage Sie noch etwas Zweites. Können Sie sich an das erste Gebet erinnern? Können Sie sich noch daran erinnern, wo Sie das erste Mal zu Gott, unserem Herrn, gebetet haben? Auch schon sehr lange her. Ich habe im Vorfeld der Predigt mal lange darüber nachgedacht. Und das sind auch Erinnerungen gekommen. Das erste Mal, wo ich unseren Vater im Himmel angerufen habe. Vater unser im Himmel. Dieses Herrengebet, das war wahrscheinlich bei mir sogar das erste Gebet. Denn so hat meine Mutter mit mir immer als kleines Kind gebetet. Es war ein Abendritual. Sie hat mich immer zu Bett gebracht und hat dann sich noch, ich konnte nicht leicht einschlafen als kleines Kind. Und dann hat sie sich immer auf den Schemmel neben das Bett gesessen und hat mit mir gebetet. Auch Erinnerungen, die aber bleiben und die prägen. Aber wann, so frage ich heute mal in dieser Predigt, wann haben das erste Mal Menschen Gott angerufen? Wann haben sie Gott gelobt, zu ihm gejubelt, so wie wir in den Liedern gerade ihn angerufen haben, so wie wir im Gebet schon zu ihm sprachen? Auf jeden Fall war das lange vor dem Vaterunser, lange vor Jesus Christus. Er hat zwar richtige Worte mit dem Vater unser geschenkt, aber das Volk Israel hat schon viel, viel früher zu Gott gebetet. Man muss aber schon genau in der Bibel lesen, um die richtige Stelle, um einen Hinweis darauf zu finden. Aber man findet einen. Ich bin mal auf Spurensuche gegangen und gleich im ersten Buch Mose, auf den ersten Seiten der Bibel, da findet man eine kleine Spur. Ja, man liest fast darüber hinweg, das ist keine besondere Geschichte, kein dick geschwärzter Satz, wie ja viele Sätze in der Bibel schwarz hervorgehoben sind. Aber da heißt es im 4. Kapitel: Und Adam erkannte abermals seine Frau, und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Seth. Denn Gott hat mir einen anderen Sohn gegeben für Abel, den Kain erschlagen hat. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, und den nannte er Enosch. Und zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Merkwürdig sind eigentlich diese Zeilen, denn von dem Gott, dessen Namen ja immer mit den vier Buchstaben JHWH überliefert wird, da war ja bereits die Rede davor. In der Bibel wird erzählt von dieser ja fast unglaublichen engen Beziehung zwischen Adam und Eva und Gott, dem Herrn selbst. Gott hat sich im Garten Eden bewegt, dort Adam und Eva angesprochen, so wie wir Menschen uns ansprechen. Und die beiden haben ihm sofort geantwortet. Und dieser Gott hat kurz davor in der Bibel auch den Kain angesprochen, um den Mord an seinem Bruder Abel zu verhindern. Und auch Kain hat diesem Gott geantwortet. Es wird also von einer Beziehung, von einer Begegnung von Gott und Menschen erzählt, die für uns kaum zu fassen ist. Aber trotzdem ist erst hier an dieser Stelle die Rede, damals begann man den Namen Gottes zu rufen, ihn anzurufen, so heißt es wortwörtlich. Trotz aller Begegnung von Gott und Menschen, die berichtet wird, wird das menschliche Begreifen erst jetzt hier mit einer Lebensgeschichte verbunden. Und zwar mit einem besonderen Moment der ersten Menschengeneration. Die Geburt eines Kindes wird nämlich hier zum Anlass genommen, der Zukunft, ja Gott selbst, einen Namen zu geben. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Es ist immer mal hilfreich, mal zu schauen, was die biblischen Namen bedeuten. Die haben im Hebräischen eine ganz große Bedeutung, der Name eines Menschen. Das alte Volk Israel hat geglaubt, dass mit dem Namen auch der Charakter sich ausdrückt. Und hier bei dieser Bibelstelle ist es mal gut, auf den Namen Enosch zu schauen. Der Name Enosch bedeutet wortwörtlich Menschlein, kleiner Mensch, kleines Kind. Und die biblische Zukunft, die heißt also hier kleiner Mensch. Unter all den großen und berühmten Männern, unter den Nachfahren Kains, soll jetzt ein Menschenkind leben und überleben können. Davor berichtet die Bibel etwas Schreckliches, den ersten Mord, den ersten großen Streit zwischen zwei Menschen. Und jetzt passiert aber etwas Ungewöhnliches, eine große Wendung. Jetzt geht es um das Leben. Und mit dem Leben, mit einem neuen, kleinen Leben, da wird eine Einsicht jetzt uns Menschen geschenkt. Nämlich die Erkenntnis des Gottesnamen. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Lange ist das jetzt her, diese Geschichte, von der die Bibel uns erzählt und die sie uns überliefert. Was heißt das eigentlich, den Namen des Herrn anzurufen? Es ist der Ursprung von einer Praxis, bewusst Gott anzurufen, ja zu beten. Und das Beten ist ja wohl das Grundlegendste, was wir Menschen machen, was ich tue, wenn wir spüren, es ist soweit. Unsere Beziehung zu Gott, die muss gepflegt werden. Das ist ja sozusagen der Keim, der Kern unseres Miteinanders von Gott und dem Menschen. Wenn wir beten, dann sprechen wir zu ihm. Und wir hoffen ja auch, dass das nicht einlinig bleibt. Wir hoffen, dass er uns antwortet und dass er uns in unserem Leben eine Antwort, in welcher Form auch immer, geben wird. Den Namen des Herrn anzurufen, das heißt beten. Alleine von mir zu Gott, von Ihnen allein zu Gott. Und gleichzeitig bedeutet es noch viel mehr. Es bedeutet, dass wir gemeinsam Gott anrufen. Dass wir gemeinsam beten, dass wir gemeinsam Gottesdienste feiern. So wie wir heute hier in Hofen versammelt sind. Im Namen unseres Herrn, im Namen unseres dreieinigen Gottes. So wie diese Stunde hier eröffnet wurde. Mit der dritten Generation hat diese Geschichte angefangen. Wenn ich jemanden erklären müsste, was zum Christsein dazugehört, dann würde das wahrscheinlich eine meiner ersten Antworten sein. Das Sprechen, das Reden mit Gott, zu beten, mit ihm mich auszutauschen. Und ich glaube, eine Antwort gleich danach, das wäre auch die Gemeinschaft. Wenn wir allein zu Gott beten, dann tun wir das ja oft auch in einer sehr intimen Form. Wir haben etwas, was uns gerade bewegt, was wir loswerden wollen, was wir vor ihn bringen. Wenn wir in Gemeinschaft zusammenkommen, aber dann hat dieses Gebet eine andere Qualität. Den Namen des Herrn anzurufen in der Gemeinschaft, das baut uns im Glauben auf. Und es ist nicht gut, wenn Menschen sagen, man kann seinen Glauben auch als Privatsache leben. Das ist auch wichtig, das ist eine Form. Aber eine weitere Form ist auch, miteinander zusammenzukommen. Wenn wir jetzt diese, ich habe es jetzt gerade wieder gespürt, heute früh hatte ich ja keinen Gottesdienst selber zu leiten. Wenn ich jetzt hier an diesem Sonntag mit Ihnen zusammen Lieder singe, wenn wir zusammen beten, hat das eine andere Form, als wenn das alleine in der Stube zu Hause passiert. Und es bekräftigt ja auch unseren Glauben. Und wiederum ist es auch eine Chance, sich selbst auch zu überprüfen. Zu schauen, ist diese Praxis, diese Form, die ich lebe, Ist sie noch auf der richtigen Bahn, wie wir eben in diesem Video es gesehen haben? Ich wäre gerne mit dabei gewesen bei diesem ersten Gottesdienst, den damals die Menschen gefeiert haben. Wie genau dieser Gottesdienst ausgesehen hat, wie genau es angefangen hat, als Menschen sich versammelt haben, um erstmals den Herrn anzurufen. Das verrät leider die Bibel nicht. Schade. Ich wäre gerne dabei gewesen und hätte gerne gewusst, wo es passiert ist oder wie es gelaufen wäre. Vielleicht ist es aber auch ganz gut so. Denn so ist eine unglaubliche Offenheit möglich. Ich schaue immer gerne über den Tellerrand, schaue gerne, wie andere Menschen Gottesdienst feiern, in anderen Konfessionen, in anderen Gemeinschaften. Vor einigen Monaten habe ich eine große Reise gemacht und wir waren in Vietnam. An einem anderen Kontinent, in einem anderen Kulturkreis. Und wir waren bei einer kleinen kirchlichen Gemeinschaft. Vietnam, das ist vielen nicht bekannt, ist stark christlich geprägt. Eines der wenigen Länder in Asien. Die größte christliche Konfession ist die katholische Kirche. Und fast 20% aller Menschen dort bekennen sich zum Katholizismus. Aber es gibt viele kleinere und größere Freikirchen, die dort ihre Gottesdienste feiern. Wir sind bei einer Stadtführung in Ho Chi Minh-Stadt, in der Hauptstadt Vietnams, dann in einen Gottesdienst hineingekommen. Kein Wort haben wir verstanden. Aber wir haben doch gesehen und erlebt, dass unter dem Kreuz Gott angerufen wurde. Jesus Christus selbst gelobt wurde. Ganz andere Lieder waren das. Unbekannte Melodien, eine unbekannte Sprache, die man nicht leicht erlernt. Und trotzdem habe ich etwas gespürt, dass wir da auch versammelt sind unter dem einen Namen des Herrn. Wo ist wohl dieser erste Gottesdienst damals passiert? Diese Reise damals nach Vietnam, die hat mich auch nachdenklich gemacht. Kirchen schauen dort ein bisschen anders aus wie hier in Europa, haben eine andere Architektur. Ist das Gebäude selbst das Wichtigste? Diese Frage, die kann man sich oft stellen und wird auch heutzutage viel gestellt. Wo sollen Gottesdienste stattfinden? Im Freien auch? Vielleicht war dieser erste Gottesdienst, von dem die Bibel hier spricht, im Freien gewesen. Denn das Beobachten der Natur, der Schöpfung, das ist ja das eine, das uns eine Ahnung von Gott geben kann. Besonders jetzt im Sommer erleben wir das deutlich, wo die Schöpfung, die Natur auf dem Höhepunkt im Jahr ist. Aber neben dieser Ahnung, die wir erleben in der Natur da draußen, dass es einen großen Schöpfergott gibt, da steckt noch viel tiefer etwas im menschlichen Wesen drin, Gott zu suchen und ihn anzurufen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Der 103. Psalm, den wir hörten, er spricht davon. Ich habe manche Leute angetroffen und treffe immer wieder auch im Fahrdienst an, die erzählen mir, dass sie mit Verstorbenen reden, mit ihren verstorbenen Angehörigen sprechen. Sie rechnen damit, dass die Seelen der Verstorbenen sie hören können. Das ist spirituell, das ist religiös, wenn auch nicht christlich. Ich glaube aber, dass das eine der Formen ist, dass manche Menschen, die sich noch schwer tun, Gott zu erkennen, dass sie da einen Weg finden und wissen, es gibt etwas Höheres. Es ist mehr da, als was man sehen und genau beschreiben kann. Ich glaube sogar, dass manche hartgesottene Atheisten, die sie so bezeichnen, plötzlich beten, anfangen, mit Gott zu sprechen, wenn sie in eine Notlage kommen. Ich bin kein Freund von christlichen Witzen, aber ich habe einen mal gelesen, der zum Nachdenken führt und der auch passend ist zur Bergwanderung, die Sie, Herr Schlierf, gemacht haben. Da erzählt dieser Witz, ein Bergwanderer rutscht auf einer vom Nebel genässten, glitschigen Felsplatte auf. Und er fällt um und rutscht über den Rand seines Wanderweges, den er gegangen ist in den Alpen, hinaus. Und er kann sich im Fallen gerade noch an 2 Grasbüscheln festhalten, aber seine Füße, die baumeln schon im Freien. Er ist allein unterwegs, keine Menschenseele in der Nähe und es ist darüber hinaus auch noch neblig. Er ist kein religiöser Mensch, aber jetzt fällt es ihm plötzlich nicht mehr schwer zu beten, wo er da an diesen Büscheln hängt. Er schreit ein Stoßgebet heraus. Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Und da hört er eine Stimme: Es gibt mich, ich bin hier. Lass dich fallen, ich fange dich auf. Und da ruft der verzweifelte Bergwanderer, nachdem er einen kurzen Moment überlegt hat: Oh nein, lieber doch nicht. Ist da vielleicht sonst noch jemand, der mir helfen kann? Dieser Witz, er deutet darauf, dass es da einen Sprung gibt, den die Bibel als einen Sprung auch in der Menschheitsgeschichte bezeichnet. Es ist nicht leicht, diese Beziehung einzugehen. Denn die Beziehung zu Gott, die hat mit einer elementaren Sache zu tun, nämlich mit Vertrauen. Ich muss darauf vertrauen, dass ich in einem Gebet kein Selbstgespräch führe, dass wenn ich lobe, das nicht in einen luftleeren Raum tue. Ich muss darauf vertrauen, dass da jemand ist, der mein Gebet hört, der seinen Namen mir sagt. Dieser Sprung zum Vertrauen, zum Gottvertrauen, den ich mir selbst erbauen muss, der ist nicht einfach. Aber es ist ein Geschenk, eine Gnade Gottes, wenn es soweit ist. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Der Name Jesu sei euer Gruß, hat einmal ein frommer und kluger christlicher Lehrer geschrieben. Im Alten Testament, woher unsere Bibelstelle ist, da wurde der Name des Vaters angerufen. Gott Vater selbst. Aber mit Jesus Christus Da ist uns dann ein neuer Name geschenkt worden. Im Neuen Testament ist der Name des Herrn Jesus. Der alttestamentliche Name Gottes, der hat nämlich noch etwas sehr Geheimnisvolles. Bis heute ist man nicht genau sicher, wie die vier Buchstaben, die im Hebräischen immer geschrieben werden beim Gottesnamen, wie die genau ausgesprochen wurden. Auch hier in dieser Bibelstelle, da steht im ursprünglichen Text der Name des JHWH. Fromme Juden, die Nachfahren des biblischen Volkes, die sprechen den Namen aus Ehrfurcht bis heute gar nicht aus. In manchen Bibelübersetzungen, da steht auch nur das sogenannte Tetragramm, die vier Buchstaben. Wahrscheinlich hat uns Gott deshalb einen weiteren Namen offenbart, nämlich den seines Sohnes Jesus Christus. Denn er wusste, im Namen Jesu, unseres Herrn, da liegt eine heilsame Kraft. Es ist ein heiliger Name, der in unserem Herzen und damit im Zentrum unserer Persönlichkeit wohnen soll. Es hat etwas Besonderes auf sich, wenn wir den Namen Gottes anrufen, wenn wir immer vor ein Gebet setzen, großer Gott, Herr Jesus oder wie auch immer. Der Name im biblischen Sinn, der ist auch mehr als nur eine Bezeichnung, mehr als nur ein Etikett. Zwischen Name und Namensträger besteht eine Verbindung. Und Gottes Name wohnt eine besondere Kraft inne. Gott wird später mal sein Volk Israel ermahnen: Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Weg. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme, denn er wird euer Übertreten nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Gott wohnt also mit seinem Namen im Engel, dem Wegbegleiter der Israeliten, wenn sie sich auf dem Weg machen. Wo der Name Gottes ausgerufen wird, dort ist Gott also selbst gegenwärtig. Und im Segen, den Aaron spricht und den wir ja auch in manchen Gottesdiensten am Ende hören, da wendet sich Gott selbst seinem Volk zu: Ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne, lesen wir dazu im 4. Buch Mose. Und so ist es auch zu verstehen, was im 2. Gebot genannt wird, wenn es heißt, dass wir Gottes Namen ehren sollen, weil Gott selbst in ihm gegenwärtig ist. Jesus Christus hat ja auch im Namen Gottes gehandelt. In seinem Handeln war Gott selbst gegenwärtig. Eine schöne Stelle, die ich für eine der wichtigsten im Neuen Testament halte, da schreibt Paulus ja selbst, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Die Jünger, die sind immer im Namen Jesu aufgetreten, verkündigten das Evangelium, tauften und ruften zur Umkehr auf im Reich Gottes. Und sie haben das in der santer Weise nie im eigenen Namen getan. Selbst die großen Apostel Paulus und Petrus nicht. Nein, Sie haben das immer getan im Namen des Auferstandenen. Und wir geben ja auch selbst etwas ab, ein Glaubenszeugnis, wenn wir beten im Namen Gottes. Das Gebet, das wir selbst immer und immer wieder sprechen, es ist so etwas ja auch wie ein Hinweis auf das tiefe Vertrauen, das wir haben zu Gott. Und es ist ja auch ein Ausdruck unserer Sehnsucht nach ihm. Wenn ein Mensch keine Sehnsucht nach Gott hat, dann würde er nie zu ihm beten. Aber wenn wir auf ihn vertrauen, dass er selbst gegenwärtig ist, dass er für uns da ist und unser Gebet auch erhört, dann fällt es uns umso leichter, er macht erst möglich, dass wir beten können. Ich sagte ja schon von der wichtigen Bedeutung der biblischen Namen. Der Name Jesu bedeutet übrigens, Gott rettet. Jeshua oder Jeshu. Gott rettet. Wer Jesus Christus anspricht, der stellt sich auch unter die Heilskraft des Namens. Und der Name des Gottessohnes, das ist das Wort, das Wohnung nehmen soll in unserem Herzen und in unserer Lebensmitte. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Und ich erweitere den Satz noch, und man tut dies bis heute im Jahr 2023. Ich habe heuer einen Gottesdienst erlebt, der für mich sehr besonders und eindrücklich war und von dem ich in den letzten Wochen immer gerne erzähle. Er ist bei einem christlichen Großereignis in diesem Jahr passiert, nämlich beim Kirchentag, der heuer in Nürnberg stattgefunden hat. 70.000 Menschen haben ja dieses Ereignis besucht und das ist ja wirklich eine beachtliche Zahl. Dem einen wird vielleicht der Fernsehgottesdienst vom Kirchentag positiv oder auch negativ in Erinnerung geblieben sein. Dem anderen vielleicht die Berichterstattung über dieses Ereignis. Mir persönlich wird bei meinem Besuch in Nürnberg ein eindrückliches Bild in Erinnerung bleiben. Als wir durch die Altstadt am Samstag von Nürnberg gelaufen sind, da kamen wir zur Gottesdienstzeit an der großen St. Lorenzkirche vorbei, eine der größten Kirchen ja in Nürnberg. Wir wollten dort beim Gottesdienst dabei sein, wollten in die Kirche gehen, aber da stand, obwohl wir lange davor da waren, schon ein Aufsichtsmann vor dem Kirchenportal und hat ein Schild hochgehalten, auf dem stand Kirche überfüllt. Kirche überfüllt. Ich habe wirklich sogar mit meinem Handy gleich ein Foto davon gemacht. Ein Bild, das man in der heutigen Zeit ja wirklich selten sieht. Aber dieser Moment hat mir etwas gezeigt. Die Menschen suchen doch Gott. Auch heute. Auch heute haben Menschen Sehnsucht, den Namen des Herrn anzurufen. Trotz aller negativen Meldungen, die wir immer in den Zeitungen lesen können, trotz allen Schwunds, trotz aller schlechten Presse. Ich bin fest davon überzeugt, die Menschen suchen Gott. Am Kirchentag, da war ich auch als ein Austeiler für ein Abendmahlsgottesdienst eingeteilt. Um 8 Uhr in der Früh morgens, der früheste Termin, der im Programm des Kirchentags angegeben war. Und ich war sehr skeptisch, ob sich überhaupt Kirchentagsbesucher zu dieser frühen Stunde in die Kirche verirren würden. Es war in der St. Elisabeth-Kirche in der Nähe vom Wörl, wenn Sie sich in Nürnberg auskennen, einer großen katholischen Kirche. Aber als ich dann am Anfang des Gottesdienstes am Altar vorne mit dabei saß und in die Kirche hineinschaute, wurde ich eines Besseren belehrt. Da waren junge und alte Menschen, Frauen, Männer, Menschen ganz unterschiedliche Couleur. Alle Milieus vertreten. Die Kirche war tatsächlich an diesem Tag bis zum Rand gefüllt und wir haben in der Feier des Abendmahls, im gemeinsamen Gebet, im Singen und Loben den Namen des Herrn angerufen. Was ich mir bei diesem Gottesdienst auf dem Kirchentag und auch immer wieder in meiner Arbeit, in meinem Dienst zeigt, hier im Landl, in der Gegend, hier in Hofen, das ist diese Gemeinschaft, die sich bildet, wenn gemeinsam der Name des Herrn angerufen wird. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament, die ist ein bisschen deutlicher geworden, wie ein gemeinsames Gebet, wie gemeinsamer Gottesdienst ausschaut. Noch nicht mehr so undeutlich wie im Alten Testament, im ersten Buch Mose, sagt sie, was dazugehört. Wie die ersten Christen ihren ersten Gottesdienst gefeiert haben im Namen Gottes. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Das also gehört zu einem christlichen Gottesdienst dazu. Gemeinschaft im einen Geist, Brotbrechen, gemeinsame Mahlzeiten, interessanterweise, und schließlich als letztes und wichtigstes das Gebet. So einfach ist Gottesdienst, es braucht nicht viel. Und so unendlich wertvoll und wichtig und grundlegend für eine christliche Gemeinschaft ist er doch. Zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. In diesem einen kleinen Satz steckt also der Ursprung des Gottesdienstes. Und seit den ersten Menschen, den ersten Menschengenerationen, so sagt es uns die Bibel, feiern Menschen Gottesdienst, rufen Menschen den Namen Gottes an, loben, preisen und beten sie zu ihm. Das ist aber nicht nur ein lebloses Ritual. Es ist nicht nur, weil es irgendwann begonnen würde, jetzt notwendig, dass es weitergeführt wird. Gemeinsames Beten, gemeinsames Loben ist viel mehr. Den Gottesnamen anzurufen, das Beten zu ihm, ist der Kern unseres Glaubens, der Beziehung zu mir, zu Gott, von Ihnen allen zu Gott, unserem Herrn. Und darum freut es mich, dass hier auch mit Gemeinschaftsstunden, mit Gottesdiensten Gott angerufen und gelobt wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all das, was wir mit unserer Vernunft begreifen können, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus. Amen.